Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es gibt sie, die Zeugen, die die Ukraine dringend benötigt, um die Kriegsverbrechen, die russische Truppen in mehreren ukrainischen Städten und Dörfern begangen haben, wirklich zu dokumentieren. Wladimir oder auch Volodymyr, so ist sein ukrainischer Vorname, Koskin, ist einer davon. Es ist noch lange nicht so weit, dass der wirklich etwas vor Gericht aussagen konnte, aber er gibt Zeugnis ab von dem, was er in Irpin und Butscha erlebte. Und er hat das gerade erst auf einer Konferenz in Berlin getan. Und bei dieser Gelegenheit hat Sabine Adler ihn getroffen.
Mit einer Kamera über der Schulter schleppt sich Volodymyr Koskin aus dem Tagungsraum des Pilecki-Zentrums am Brandenburger Tor. Der 66-jährige große, schlanke Mann fühlt sich schlecht. Er braucht frische Luft. Er habe praktisch nicht geschlafen und warnt vor, solange seine Kraft reiche, könnten wir sprechen. Müde streicht er sich das volle weiße Haar aus dem Gesicht, das hochrot ist. Spontan stellt er sich auf Russisch vor. Dann kündigt er an, ins Ukrainische zu wechseln, denn er möchte patriotisch sein.
Mein Name ist Wladimir Koskin. Ich habe als Journalist gearbeitet.
Er heiße Wladimir Koskin, sei Journalist gewesen und Autor von über 20 Büchern. In Polen, wo er jetzt lebt, sich aber nicht eingewöhnen kann, ist das Jüngste entstanden. Der Geburtstag, heißt es, ein Theaterstück über die Zeit seit dem 24. Februar 2022.
Ich wurde von Explosionen geweckt und beim Blick aus unserem Fenster aus dem sechsten Stock sah ich, wie der Flughafen Gostomel angegriffen wird. Dicker Rauch stieg auf. Wir machten den Fernseher an und erfuhren, Russland hat die Ukraine überfallen.
In Irpin, dem grünen Kiewer Vorort, gab es keine Kasernen oder Militärobjekte. Dennoch befanden sich die Bewohner vom ersten Kriegstag an mitten im Epizentrum, wie er es ausdrückt. Erst Stunden später traute er sich nach draußen.
Ich verließ das Haus gegen Mittag, um uns mit Lebensmitteln einzudecken. Als ich aus dem Hauseingang trat, starrten Nachbarn auf etwas am Boden. Dort lagen drei Leichen. Etwas weiter zum Supermarkt sah ich auf der Straße sieben Tote. Vor den Geschäften warteten Schlangen von 2 bis 3 Kilometer, 3 bis 4 Stunden lang, um reinzukommen.
Der Schutzkeller in der Schule Nummer 3 überzeugte ihn nicht. Mit seiner Frau harrte er lieber weiter in ihrer Wohnung in der 6. Etage aus. Sie kochten und heizten mit Propangas aus Flaschen, klebten die Fenster ab zum Schutz vor Glassplittern.
Am 25. Februar hörten wir aus der Richtung Butscha fürchterlichen Gefechtslärm. Dort fanden schlimme Kämpfe statt.
Bis Butscha sind es nur 5 Kilometer. Am nächsten Tag wagte er sich in die Bahnhofstraße, wo sich ihm das Bild bot, das später um die Welt ging. Eine zerbombte Allee voller ausgebrannter russischer Panzer, die die territoriale Selbstverteidigung der Bewohner von Butscha aufgehalten hatte.
Wir saßen fest wie auf einer Insel, denn die Brücken nach Osten, Norden und Süden wurden bombardiert.
Bis zum 4. März reichte das Gas. Sie lebten nur noch in ihrer Küche. Doch ihn hielt es nicht in der Wohnung. Er wollte wissen, was in Butscha und Irpin vor sich ging.
Ich war die ganze Zeit draußen unterwegs, beobachtete, was vor sich ging. Immer auf Schleichwegen an den Seen vorbei. Und so konnte ich mich am 6. März an die Autokolonne heranpirschen und all die Autos sehen mit den vielen Menschen, die aus Butscha und Irpin fliehen wollten. Sie gerieten unter russischen Beschuss. Dutzende Autos. Das war am 6. März gegen 8 Uhr morgens. All diese Frauen, Kinder, Männer in ihren Autos wurden zusammengeschossen.
Der frühere Journalist, jetzt Rentner, fotografierte, was er sah. Auch die Kreuzung mit den Wracks der Autokolonne. Genau dort wurde bald eine Grube ausgehoben, ein Massengrab für die Opfer der Kolonne.
Я увидел, как экскаватор копает огромную яму.
Die Grube war groß, aber sie kam mir für 200 bis 300 Menschen trotzdem zu klein vor. Und als ich später die Gräber sah, war es klar. Auf vielen standen keine Namen, sondern nur die Nummernschilder der Autos.
Viele Opfer konnten nicht identifiziert werden. Am 7. März entschied sich das Paar zur Flucht. Die Koskins flohen über Lemberg nach Polen.
Sabine Adler berichtete im Deutschlandfunk Kultur.